Also, bringen wir auch, ja? Okay, gut. Dann fangen wir erstmal mit dem Helmholtz an. Muss es hier? Gut. Ist das besser jetzt? Tonprobe? Das ist keine Probe, das ist keine Probe. Gut. So, wir gehen mal davon aus, dass wir ein Vektorfeld A nicht kennen, aber gerne kennen würden. Und was wir aber kennen durch Messungen, das ist die Divergenz des Vektorfeldes A. Und die Rotation. Das haben wir schön ausgemessen. Das ist auch ein Vektor. Das haben wir schön ausgemessen. Und ja, jetzt ist aber die Frage, wie sieht halt eben dieses Vektorfeld A aus? Und das ist genau die Aussage, die wir dann mit Hilfe des Helmholtz-Theorems beantworten kann. Und zwar, das ist eigentlich eine ganz einfache Sache, gilt dann, dass dieses Vektorfeld A nichts anderes ist als einerseits die Divergenz, der Gradient vom skalaren U plus die Rotation von einem Vektorfeld W. So, was sind jetzt U und W? U und W hängen einfach mit diesem, Größen D und C, also mit der Divergenz des Feldes A und der Rotation, C steht übrigens für Curl, mit der Rotation halt eben dieses Feldes A zusammen. Und zwar wie folgt, das U ist einfach das Integral über die Divergenz, geteilt durch den Abstandsbetrag und dann wird integriert, integriert über d3r'. Das heißt also, ich nehme so eine Divergenzintegral, also ein Integral über die Divergenz, geteilt durch den Abstand hier, integriere das voll auf, dann habe ich dieses Feld U und von diesem Feld U, von dem bilde ich dann anschließend den Gradienten und komme auf das auf den ersten Teil des Feldes A. Und das W, das sieht so ähnlich aus, nur steckt da halt eben nicht die Divergenz drin, sondern halt eben die Rotation. Das heißt also einfach das Integral über die Rotation geteilt durch den Betrag des Abstandes, integriert über den gesamten Raum und dann habe ich dieses W-Feld und von dem bilde ich hier die Rotation und habe den zweiten Betrag von dem unbekannten Vektorfeld A. Habe ich es noch irgendwo? Da habe ich es noch, genau. Danke. So, das gilt dann, also dieses Helmholtz-Theorem, dass ich das A so bestimmen kann, gilt dann, wenn wenn das D-Potential quasi genauso wie das C-Feld kleiner, also mit kleiner als 1 durch r Quadrat abfallen oder schneller als mit 1 durch r Quadrat abfallen und wenn das A-Feld insgesamt gegen 0 geht, sobald r gegen unendlich geht. Also es sind noch zwei Voraussetzungen. die aber gewährleistet sein müssen. Das sehen wir auch nachher bei der Beweisführung, damit halt eben dieses Helmholtz-Theorem hier gilt. So, jetzt wollen wir quasi mal zeigen, dass ich mit diesen gewählten Größen von U und W und der Beschreibung des A-Feldes durch die durch den Gradienten von dem U und der Rotation von dem W tatsächlich auf das A komme. Also schreiben wir es nochmal ganz kurz hin. Also A ist gleich minus Gradient U plus Rotation von dem W. Und wie gesagt, wir wollen jetzt einfach beweisen, dass die Beschreibung halt eben einfach richtig ist, dass wir also, wenn wir jetzt hier die Divergenz auf das A-Feld anwenden, dass wir dann bei dem D landen und wenn wir halt eben hier die Rotation auf das A-Feld anwenden, dass wir dann anschließend bei dem C landen. Starten wir mal mit Teil 1. Das heißt, wir bilden die Divergenz von dem A-Feld. Dann haben wir also hier einerseits letztendlich den Laplace-Operator auf das U und haben hier hinten dann die Divergenz angewendet auf die Rotation von dem W-Feld. Okay, Divergenz von der Rotation ist wie groß? Ist eher klein, okay. Dann, wenn es eher klein ist, dann vernachlässigen wir es. Also ist 0, okay. So dass wir dann also anschließend noch da stehen haben, den Laplace-Operator von dem U. Und der Laplace-Operator von dem U, den wenden wir jetzt auf das U an. Da steht also, das ist minus 1 durch 4 Pi. Also ich setze jetzt einfach das U ein, so wie es jetzt hier steht. Dann steht hier das D geteilt durch den Betrag des Abstandes. Darauf den Laplace angewendet. Den Laplace-Operator kann ich reinziehen ins Integral. Warum? Naja, weil letztendlich ja hier nur in dem Integral gestrichene Größen stehen, aber der Laplace-Operator halt eben auf die ungestrichenen Größen angewendet wird. Also Laplace angewendet auf d geteilt durch den Betrag des Abstandes d3r'. Das kann ich sogar noch ein bisschen anders schreiben, indem ich nämlich sage, das ist minus 1 durch 4 Pi. Das D ziehe ich auch noch vor, weil das ist ja auch nur von den gestrichenen Größen abhängig. Und dann lasse ich den Laplace-Operator wirken auf das 1 durch R minus R' D3 R'. Okay, was ist Laplace-Operator angewendet auf 1 durch Delta R? Genau. Ja, also minus 4 Pi Delta R minus R'. Okay, die minus 4 Pi, die canceln sich also jetzt gegenseitig. Also 1 durch minus 4 Pi mal minus 4 Pi gibt also erstmal eine schöne 1. Und dann steht jetzt hier einfach nur noch das D von R' mal der Delta-Funktion R minus R' D3 R'. Ja, das ist ja toll, weil das ist ja genau die Aufgabe von dieser Delta-Funktion oder Distribution, dass sie quasi aus dem gesamten Volumen den Anteil heraus projiziert, der mit dem R gleich R' halt eben zu tun hat. Das heißt also, hier steht D von R. Ja, und D von R, das ist einfach, haben wir da oben schon gesehen, die Divergenz von A. Okay, vernünftig aus. Ne? Wir haben gestartet Divergenz von A und kommen unten bei Divergenz von A raus. Also damit haben wir bewiesen, dass zumindest dieses U schon mal richtig gewählt worden ist. Dass also das U tatsächlich halt eben der Anteil in dem Vektorpotential A halt eben beschreibt, der mit der Divergenz von dem A-Feld halt eben zu tun hat. Okay. Klar? So, jetzt wenden wir uns dem zweiten Teil zu. Also wir starten im Prinzip wieder bei unserer Grundgleichung. Und nur statt der Divergenz wenden wir jetzt halt eben mal die Rotation auf das A-Feld an. Gut, da steht jetzt hier erstmal minus Rotation angewendet auf den Gradient U. Was kommt da raus? Was ähnlich Kleines? Was ähnlich Kleines wie da drüben. Also auch wieder so eine komische Null. Und dann steht da als zweiter Term plus die Rotation angewendet auf die Rotation von dem W-Feld. Jo, da wenden wir jetzt die ABC oder Backformel an und kriegen raus, das ist so viel wie der Gradient angewendet auf die Divergenz von dem W-Feld minus der Laplace-Operator angewendet auf das W. Wir schauen uns mal den zweiten Term hier zunächst an. Was ist denn der Gradient, der Laplace-Operator angewendet auf das W-Feld? Also genauer gesagt Minus, das Minus nehmen wir noch gerade mit. Das gibt also einerseits 1 durch 4pi, also das heißt, ich ersetze jetzt einfach dieses W-Feld so von der Definition her, was wir drüben getroffen haben. Da steht also Minus von dem Minus hier vorn, 1 durch 4pi und dann kommt jetzt hier das Integral, den Laplace-Operator ziehen wir wieder ins Integral rein, weil das ist umgestrichene Größe, die im gestrichenen Volumen quasi oder in dem gestrichenen Integral halt eben angewendet werden soll. Wir ziehen auch wieder das C einfach nach vorn, weil das ist ja auch von der gestrichenen Größe abhängig und dann steht da wieder Laplace angewendet auf 1 durch R minus R' Betrag T3R'. Naja, jetzt sehen wir schon aufgrund der Vorarbeit, die wir hier drüben geleistet haben, na, da haben wir auch D mal Delta und das heißt, hier haben wir auch wieder jetzt C halt eben mal Delta. Das heißt, hier kommt einfach raus auch die minus 4pi, 1 durch minus 4pi, die fallen wieder weg oder kürzen sich weg und da steht halt eben einfach hier, das ist C an der Stelle R. Naja, das sieht ja schon mal erfolgversprechend aus, weil das C natürlich dann auch wieder von ganz, ganz drüben die Rotation von dem A-Feld wäre. Wenn es dabei bleiben würde, wird es ja gut aussehen. Jetzt müssen wir also noch die Divergenz von diesem, den Gradienten von dieser Divergenz halt eben uns anschauen. Ja, also schauen wir uns an, was ist Divergenz von dem, der Gradient von der Divergenz. So, jetzt haben wir es. Eigentlich schauen wir uns dazu gar nicht den ganzen Term an, sondern ich betrachte jetzt eigentlich nur die Klammer. Ich schreibe halt eben jetzt einfach mal permanent diesen Gradienten hier davor, obwohl ich ihn eigentlich gar nicht brauche. So, wir setzen das W hier ein, das ist 1 durch 4pi. Und dann wenden wir die Divergenz auf das W-Feld an. W-Feld heißt also Integral CR' und jetzt halt eben die Divergenz angewendet auf den Laplace-Operator angewendet auf das Delta R, D3R'. Jetzt machen wir folgenden Kunstgriff. Was jetzt hier steht, das ist ja symmetrisch, R und R'. Das heißt, ich vertausche jetzt einfach die Bedeutung von diesem Nap-Laborator und wende nicht mehr auf R, sondern auf R' an, was mir nichts mehr erzeugt als ein Minuszeichen. Also, ich habe da vorne immer noch den Nap-Laborator stehen. Und hier ein 1 durch 4pi mit dem Minuszeichen jetzt, weil, wie gesagt, wir werden es gleich sehen, ich jetzt diesen Nap-Laborator halt eben umtaufe. Und jetzt mache ich Folgendes, jetzt mache ich partielle Integration. Ja, ich habe jetzt hier eine Ableitung stehen, die auf etwas wirkt und habe hier vorne nochmal einen anderen Teil. Und da kann ich ja so etwas wie partielle Integration machen. Also immer noch der Nap-Laborator, der ganz hier vorne steht. Der bleibt auch bis zum Ende da stehen, der interessiert uns nicht. Dann kommt jetzt hier ein Minus 1 durch 4pi. Jo, ich bin nur eben gerade beim Minuszeichen gestolpert, aber das stimmt immer noch. So, und jetzt haben wir hier einerseits, also jetzt partielle Integration heißt, ich habe jetzt hier ein C, R' und dann steht jetzt hier R minus R' Betrag. Und ich, df nennen wir es besser, integriere jetzt hier über die Fläche. Also von dem d3r' gehe ich rüber auf ein d2r' sozusagen. Oder um es noch expliziter zu machen, auf ein r'² d Omega. Omega Strich. So, jetzt schauen wir uns, und da kommt noch ein zweiter Term dazu. Wir schauen uns jetzt aber mal den ersten Term erst an. Das Teil hier geht mit, ich hatte es extra gesagt, mit 1 durch r². Das hier geht mit 1 durch r oder r². Eigentlich mit r'. Hier steht ein r'². Und das Ganze an der Oberfläche, sodass also quasi, wenn ich jetzt gegen unendlich gehe, an der Oberfläche heißt ja, ich gehe gegen unendlich, hier ein 1 durch r², 1 durch r hoch 3 mal r², also ein 1 durch r steht. Das heißt, insgesamt geht dieser Ausdruck hier für r gegen unendlich gegen 0. Wie gesagt, jetzt kommt aber noch ein zweiter Teil dazu. Völlig undidaktisch schreibe ich den jetzt mal hier hin. Also durch die partielle Integration kommt noch ein zweiter Teil dazu. Ne? Und der zweite Teil sieht dann wie folgt aus. Ich muss diesen Nap-Laborator quasi jetzt auf die erste Funktion drüber schaufeln. Da steht wieder 1 durch 4pi mit Minuszeichen und dann steht jetzt hier das Integral, was über die Divergenz von dem c geht. Da habe ich übrigens hier überall die Vektorpfeile vergessen. Also partielle Integration, ich schaufel den Nap-Laborator nach vorne. Der wird jetzt auf das C angewendet und da hinten steht ein R minus R' Betrag mal D 3R'. eckige Klammer zu. So, das, was jetzt hier steht, diese Divergenz von dem C, was ist das? Das ist Divergenz von der Rotation von dem A. Divergenz von der Rotation? Auch eher klein, okay. Also ist auch wieder eher 0. Das heißt also, ich habe jetzt hier halt eben in dem Integral auch 0 mal irgendetwas stehen. Also es gibt insgesamt auch eine 0. Damit ist dieses Integral ebenfalls 0. Also, der erste Teil nach der partiellen Integration ist 0. Der zweite Teil nach der partiellen Integration ist ebenfalls 0. Das heißt, dieser ganze Term hier, wo waren wir gestartet, hier mit dem da, das ist 0. Also, schreiben Sie mal hier hin. Das ist 0 plus 0, also die zwei partiellen Ableitungen, die wir gemacht haben, minus dem Laplace von dem Omega. Und der Laplace von dem Omega war am Ende halt eben ein Plus Rotation von A. Naja, Rotation von A hier oben, waren wir gestartet, ist gleich mit Nebenrechnung und Rotation von A, sieht also ebenfalls vernünftig aus. So, damit haben wir jetzt quasi bewiesen, dass wenn wir von einem unbekannten Vektorpotential A die Divergenzen und die Rotationen kennen, und zwar letztendlich im gesamten Volumen, dass wir dann mit Hilfe dieser Integralbeziehungen uns das Vektorfeld A halt eben berechnen können als minus Gradient U plus die Rotation von dem W. Also das wäre jetzt quasi die Aussage, wie wir aus der Divergenz und der Rotation, also Kenntnis der Divergenz und der Rotation, auf das eigentliche Feld kommen. Und gerade in der Elektrodynamik ist es halt eben oftmals so, dass wir zwar durch Messungen die Divergenzen kennen, durch Messungen die Rotation kennen, aber nicht das eigentliche Feld halt eben. Und dann kann man sich das, Voraussetzung halt eben, das hier unten gilt, kann man sich das halt eben locker mit dem Hilfe des Helmholtz-Theorems zusammensetzen. Wir müssen jetzt noch zeigen, dass das Ganze halt eben auch eindeutig ist. Das lassen wir mal weg. Wir werden das nachher dann beim Übungsbeispiel mal kurz mitverfolgen. Gibt es erstmal zu dem Stand oder bei dem Stand noch eine Frage von Ihrer Seite her? Alles leichte Kost? Also das hier?
Ja, wenn man mit dem Green'schen Theorem angefangen hätte, wäre das jetzt klar, dann kommt das
danach. So kann man es auch ausdrücken, ja. Okay, also dann tagen wir es auf nachher. Ja, und dann beweisen wir es nachher. Ja? Also er behauptet sogar, er hätte eine Aufgabe dazu gehabt. Aber ist egal, machen wir hier nicht. Wir steigen nachher nochmal ein, ja? Noch eine Frage. 3, 2, 1, keine mehr. Dann betrachten wir uns mal zwei Sonderfälle. Ich schreibe es nochmal hin. Sonderfall A, es gibt gar keine Rotation. Also das Feld ist gleich 0. Naja, das heißt natürlich dann, dass ich den Gradienten von dem U-Feld mit dem Minuszeichen, wobei das Minuszeichen ist mehr oder weniger auch historisch bedingt eine Konvention, dass das ausschließlich halt eben mein Feld A beschreibt. Ist ja klar, weil das andere Teil ja 0 ist. Das hat aber Implikationen, die wir im Prinzip auch schon kennen, weil wenn ich jetzt Folgendes mache, ich nehme jetzt hier mal diese Rotation von dem W und wende darauf mal den Stokes an. Ich erinnere noch mal dran, was sagt denn der Stokes? Der Stokes sagt, dass die Rotation von irgendeinem, jetzt nennen wir es B-Feld, was ich über das Volumen, über eine Fläche integriere, dass das nichts anderes ist als das Integral über, nicht A, sondern dann B auch, dr. Wobei das F halt eben die Fläche ist, die von dem C, dem Pfad, den dieses dr hier beschreibt, halt eben vollständig umspannt ist. Wenn ich das jetzt hier drauf anwende, und dann kommt natürlich jetzt hier drüben raus, dann ist das das Integral, geschlossener Pfad, von dem Feld B, also von dem W, der Ansatz da oben war falsch. Also, das stimmt schon. Aber ich sage mal, das A-Feld hat keine Rotation. So rum war es. Also wenn das A-Feld keine Rotation hat, dann sehen wir auch sofort, dass das W halt eben hier entfällt. Das war etwas zu schnell für mich selbst. Also das A-Feld hat keine Rotation. Das heißt, dass das C halt eben 0 ist. Das heißt dann auch, dass das in der C, in dem Integranten hier 0 ist. Damit ist das W hier 0. Und damit entfällt dieser ganze Rotation Kreuz W-Anteil und es bleibt halt eben nur noch dieses Teil da über. So, was ich jetzt eigentlich beweisen wollte, ist was anderes oder zeigen wollte, ist, dass wenn ich jetzt die Rotation von dem A anwende, dann lande ich hier drüben beim Integral über einen geschlossenen Pfad C dl. Und wenn die Rotation von dem A-Feld gleich 0 ist, dann ist natürlich auch dieses Teil hier drüben, also dieses Integral, auch gleich 0. Und das heißt letztendlich, das hatten wir schon mal quasi auch betrachtet, ich kann ja hier so einen Pfad in die Landschaft reinlegen, das ist jetzt der Pfad C, starte irgendwo bei A, gehe über den Punkt B und gehe über den anderen Weg wieder zurück. Und dieses geschlossene Integral ist gleich 0. Das geschlossene Integral, ich mache das jetzt wirklich mal in Kurzschreibweise, kann ich aber schreiben als ein Integral von A nach B plus ein Integral von B nach A. Und das Integral B nach A, das kann ich wiederum schreiben auch, also das wäre jetzt untenrum von mir aus, und das wäre der Teil, der obenrum geht, kann ich schreiben als ein Integral von A nach B obenrum. Also untenrum, obenrum. Und wenn das insgesamt gleich 0 ist, das war ja die Anfangsvoraussetzung, dann heißt das, dass mein Integral von A nach B untenrum gleich dem Integral von A nach B obenrum ist. Das heißt, so ein Pfadintegral ist wegunabhängig. Das heißt also, für alle Felder, in denen die Rotation A gleich 0 ist, gilt diese Wegunabhängigkeit meines Pfadintegrals, meines Wegintegrals. Etwas, was wir schon in der Mechanik relativ früh bewiesen haben. Soweit klar? Ja? Oder zu langsam, zu leicht. Gut. Zweite Sache, die Divergenz von dem A verschwindet überall. Wenn die Divergenz von dem A überall verschwindet, heißt es, dass dieses D-Potential gleich 0 ist. Dann heißt es, dass dieses U hier, also weil das D ja hier in dem Integranten auftaucht, dass das U überall gleich 0 ist. Dann heißt es, dass dieser erste Term hier vorne halt eben nicht vorhanden ist oder gleich 0 ist. Das heißt, das A setzt sich einfach nur zusammen aus dem Rotation von diesem W-Feld. So, für den Fall wenden wir jetzt einfach mal den Gauss an. Der Gauss sagt ja, dass die Divergenz, ich nenne es jetzt mal B, dv, dass das identisch ist mit dem Integral über die geschlossene Oberfläche, die dieses Volumen V hier einschließt. B mal n df. Und das heißt, in unserem Fall, wenn die Divergenz von dem A-Feld gleich 0 ist, also Divergenz von A gleich 0, dass auch das Integral über die geschlossene Oberfläche F von dem A n df auch gleich 0 ist. Und zwar für eine beliebige geschlossene, also aber geschlossene Oberfläche. Jo, das heißt also, wenn ich mir einfach das A-Feld halt eben bezüglich seiner, also aufintegriere quasi über die geschlossene Oberfläche mit all seinen Vektorausrichtungen und das halt eben dann aufintegriere, dann kommt da insgesamt eine Null raus. Was natürlich physikalisch heißt, Divergenz ist ja eine Aussage über Quellen und Senken, dass es halt eben dann keine Quellen und keine Senken gibt. Gut, das hätten wir auch oben schon gesehen, weil die Divergenz A gleich 0 ja genau dieselbe Aussage macht. Schauen wir uns mal zwei Felder an oder vielleicht auch drei. Wir haben ein Feld A. Das ist identisch mit R. Also R gleich Vektor x, y, z. Jetzt schauen wir uns mal an, welche von diesen beiden Sonderfällen ist denn das? Ist das jetzt rotationsfrei, ist es divergenzfrei? Okay, Divergenz von dem A heißt in dem Fall Divergenz von R, ist wie groß? 3. Ja, kommt darauf an, auf welcher Skala wir uns bewegen, aber so, und dann haben wir noch die Rotation von dem A, also Rotation von R, wie groß ist das? Rotation von R? 0. Ist nicht weit weg von 3, okay, gut. Das kommt davon, wenn man dann so anfängt, so mit, da hast du ja fast 0, dann rumzuspielen. Okay, also Rotation von A gleich 0 heißt, wir sind hier in diesem Fall unterwegs. Das heißt, wir können das A-Feld einfach durch den Gradienten von irgendeinem Potential definieren. Also in dem Fall ist A gleich minus Gradient von irgendeinem Potential Phi. Also das heißt, wir haben jetzt hier die Aufgabe, dass wir irgendein Phi finden, was jetzt, wenn ich den Gradienten drauf anwende, ja, das XYZ bildet, weil der zweite Teil auf jeden Fall 0 ist. Ich brauche keine Rotation zu betrachten. Und ganz einfaches Beispiel, was man nehmen kann, ist, das Phi ist einfach ein halb x² plus ein halb y² plus ein halb z². Das Ganze allerdings noch mit Minuszeichen überall verknüpft wegen dem komischen Minuszeichen davon. Also schreiben wir überall ein Minuszeichen hin. Na, wenn ich das jetzt anwende, komme ich, sieht ja jeder sofort, d nach dx angewendet auf den Term hier, gibt ein halb mal 2x. Das Minus fliegt wieder raus. Also habe ich dann am Ende das xyz da stehen. Und das gilt für alle drei Terme, für alle drei Bestandteile des Vektors. Ist es das schon? Ist das die einzige Möglichkeit, die einzige Lösung? Wir könnten noch irgendein C dazu schreiben. Genau. Na, also in dem Sinne ist halt eben, sagt das Helmholtz-Theorem, nichts aus über die Eindeutigkeit, weil wir in vielen Fällen einfach noch eine beliebige Konstante halt eben dazu addieren können. Das heißt also, das wissen wir ja von Potenzialen sowieso. Potenziale sind immer bis auf eine Konstante nur bestimmt, weil wir letztendlich nur die Auswirkungen des Potenzials immer wieder sehen. Und hier sehen wir es halt eben explizit, dieses Potenzial ist eindeutig in der Richtung, also x², y², z², aber halt eben beliebig in einer additiven Konstante. Gut, zweites Beispiel. Wir nennen das A. Also wir gehen jetzt hier allerdings den umgekehrten Weg. Sie sehen es, oben hatte ich gesagt, das A ist unbekannt. Und ich will halt eben wissen, aufgrund der Kenntnis von Divergenz A und Rotation A, wie kann ich das A aufbauen? Ich mache es jetzt hier mal umgekehrt, das A ist bekannt. Und ich will wissen, wie sehen die unterlagerten Felder aus, also oder Potenziale aus. Gut, das wäre jetzt hier das A. Ich betrachte die Divergenz von dem A. Groß ist die? Divergenz von dem A, wenn das A 0, 0, x² ist.
Nein.
Nein? Warum? Warum nein? Ja, es ist 0. Aber nein ist es nicht. So, und die Rotation von dem A. Also minus 2x, das ist schon mal gut, ja. In der y-Komponente. Also 2x muss es sein, wa? Es muss ja irgendwie, wird ja differenziert nach x, sonst gibt es ja nichts. Und jetzt muss man es halt eben wirklich durchnudeln und muss halt eben gucken, welche Richtung ist es. Das ist die y-Richtung, also die negative y-Richtung. Gut, das heißt also letztendlich, wir haben den Fall, den wir hier drüben beschrieben haben, die Divergenz von A ist 0. Und das heißt, ich kann das A aufbauen allein durch so eine Rotation von einem W. Also A ist gleich allein Rotation von einem W-Feld. So, jetzt müssen wir halt eben ein W-Feld finden, was, wenn ich es rotieren lasse, dann letztendlich halt eben auf dieses 0,0x² führt. Ich schreibe jetzt einfach die Lösung hin. Das minus x², y, also eine Möglichkeit, 0,0. Aber auch die ist nicht eindeutig, weil ich könnte nämlich jetzt hier hinten irgendeinen konstanten Vektor c noch dazu addieren. Also auch in diesem Fall haben wir einerseits eine Lösung, aber die halt eben durch dieses C da hinten noch eine zusätzliche Freiheit erfährt. Das heißt also nicht nur solche Skalarpotenziale, Phi, wie wir es da oben ausgerechnet haben, können so eine Unbestimmtheit haben bezüglich einer konstanten C, die ich additiv dazu addieren darf. Additiv dazu addieren, ja. Sondern auch so ein Vektorfeld A kann halt eben bis auf eine additive Konstante unbestimmt sein. Dazu noch Fragen?
Das ist ja auch noch weiter unbestimmt, das könnte ja auch eine andere Form haben. Das könnte ja auch die Form haben, 0 x hoch 3 Drittel 0.
Ja. Stimmt. Deswegen hatte ich am Anfang gesagt, das ist eine Möglichkeit. Aber das ist, ja, kann noch weitere Formen nehmen. Okay, gut. Also, Quintessenz nochmal. Das, was wir bisher gelernt haben, ist, der Helmholtz sagt uns, wenn wir halt eben die Rotation und die Divergenz von so einem A-Feld kennen, dann können wir mit Hilfe dieser Integrale letztendlich auf das A-Feld selbst zurückschließen. Das ist das, was hängen bleiben sollte heute, also für diesen ersten Teil, dass wir quasi nur aus der Kenntnis von Divergenz und Rotation von einem Feld auf das Feld selbst schließen können. Aber wichtig halt eben, auch dann muss nicht unbedingt das Feld eindeutig sein, weil wir immer noch entsprechende Konstanten halt eben dazu einfügen können. Okay, ich wische mal, vielleicht kommen in der Zwischenzeit Fragen. Es sei denn, die Fragen beziehen sich auf die erste Tafel. Was, glaube ich, etwas mehr auch an Praxis vermittelt, zumindest dann, wenn man es anwendet, als das, was wir jetzt im Augenblick mit den Helmholtz-Theoremen hatten. Als nächstes Mal ist es auch etwas abstrakt, gebe ich zu. Ich sage erstmal den Hintergrund, warum wir überhaupt diese Greenschen Theoreme hier in der theoretische Physik haben. Wir wissen ja, dass wenn wir so eine Ladungsverteilung hier irgendwie haben, ein Rho von R oder R', und wir wollen jetzt hier an irgendeiner Art R mal das Potential ausrechnen, dass wir dieses Potential bestimmen können über das Integral, über die Ladungsdichte geteilt durch R minus R' D3R' oder DV' je nachdem, was Sie da bevorzugen. Auf die Art und Weise haben wir dann bei gegebener Ladung, Ladungsverteilung, halt eben das Potential eindeutig bestimmt. Tolle Sache. Nur meist ist es in der Physik nicht so, dass man quasi Ladungsverteilung nur gegeben hat, sondern oft ist es so, dass darüber hinaus im Raum noch irgendwelche Potenziale gegeben sind. Wie kann man sich das vorstellen? Naja, wir können uns zum Beispiel vorstellen, dass wir hier einfach mal mitten in den Raum irgendeine geerdete Fläche reinlegen. Und an dieser geerdeten Fläche wissen wir, dass das Potential per Definition, also O wie Oberfläche jetzt, das ist blöd, machen wir das Phi von F, F für Fläche, dass das halt eben 0 ist. Das ist jetzt so die Eigenschaft einer Erdung, dass man sagt, an der geerdeten Oberfläche oder Fläche ist halt eben dann das Potential gleich 0. Praktisches Beispiel. Ich habe da oben irgendwelche Gewitterwolken, die haben irgendeinen Rho von R. Und hier unten habe ich einen Boden, der ist auf Erdniveau, also sprich auf Phi gleich 0. Und dann habe ich noch irgendwelche Blitzableiter hier in der Landschaft stehen und irgendwelche komischen Ginnheimer Spargels, die halt eben auch ein Potential gleich 0 haben. Ja, also da haben wir auch ein Phi an der Fläche gleich 0. Und schon habe ich nicht mehr dieses Phi, was ich jetzt hier stehen habe, Phi von R, weil dieses Phi von R, wenn ich jetzt mir das quasi hier an der Stelle anschauen würde, das ist erstmal nur allein von der Ladungszuteilung her unmöglich 0. Also muss ich auf irgendeine andere Art und Weise dieses Phi von den Flächen, ob das jetzt Oberflächen sind oder ganze Volumina, wie der Ginnheimer Spargel, ist mal wurscht, ich muss jetzt diese irgendwie noch zusätzlich mit reinkriegen. Und dieses zusätzlich mit reinkriegen, das versuchen wir jetzt mit Hilfe dieser Greenschen Theoreme hinzukriegen. Jetzt hat man die Grundaufgabe verstanden oder die Grundproblematik. Okay. Man könnte es jetzt noch erschweren, indem man sagt, okay, es sind vielleicht nicht nur Potenziale, vielleicht sind es sogar an irgendwelchen Oberflächen sogar elektrische Felder, die gegeben sind. Also die Gradienten von den Potenzialen. Von mir aus, das stinkt, ist irgendein E0 halt eben vorhanden. Grenzflächen, an denen dann halt eben elektrische Felder sich irgendwie tümmeln. Wenn Sie so typische Bilder von gewitternahen Flächen sehen, dann tauchen da auch irgendwelche elektrischen Felder plötzlich auf. Also all das versucht man jetzt quasi mit Hilfe der Greenschen Theoreme irgendwie hinzukriegen. So, jetzt wird es erstmal ein bisschen abstrakter. Wir gehen jetzt erstmal wieder mathematisch weg von diesem Beispiel hier, was ich oben hingemalt habe. Ich hoffe, dass das Beispiel halt eben hinreichend physikalisch aussieht. Und gehen jetzt mal zunächst in die reine Mathematik. Wir wählen uns mal zwei skalare Potenziale, Skalarfelder, Phi und Psi. Und aus den beiden skalaren Feldern, Phi und Psi, definieren wir uns ein Vektorfeld A wie folgt. Dass wir sagen, das ist Phi von R mal dem Nabla von dem Psi von R. Warum nicht? Können wir ja machen. Und wir definieren jetzt mal die Divergenz von dem A. Also Divergenz von dem Phi mal Gradient von Psi. Na, ich schreibe es nochmal hin. Das heißt, wir haben so etwas wie die Produktregel. Das heißt, wir wenden den Nabla erstmal auf das Phi an, mal dem Nabla von Psi. Und dann haben wir einen zweiten Term, der heißt Phi mal Laplace von Psi. Das ist das, was dabei rauskommt. Also, wenn wir jetzt diese Gleichung, wie sie da steht, integrieren, dann steht jetzt hier die Divergenz von dem A. Und wir integrieren über dv'. Wobei auch dieser Laplace-Operator, der Nappler-Operator auch quasi auf die gestrichenen Größen gehen soll. Das heißt, wir haben jetzt hier, ich schreibe jetzt einfach nochmal das da unten ab, Nappler Phi mal Nappler Psi plus Phi Laplace Psi. dv'. Und das ist wiederum nach den uns bekannten Sätzen nichts anderes. Ich löse das Volumenintegral aus und mache daraus ein Oberflächenintegral, als das ja hier die Divergenz von dem A-Feld, als das A-Feld selbst, mal n df. Wobei jetzt hier quasi das Volumen steht, das von dieser Oberfläche, geschlossenen Oberfläche, hier ummantelt wird. Okay, das A, das schreiben wir jetzt nochmal explizit hin. Das ist das. Wo hat das stehen? Das ist Phi mal Nappler Psi, also Phi mal Nappler Psi mal n df über die Oberfläche O. Wenn man sich das jetzt überlegt, kann man das noch ein bisschen vereinfachen, ob das damit, sagen wir, eingängiger ist, weiß ich nicht. Ich betrachte ja hier die größte Steigung, multipliziere das Skalar mit dem n, dann hätte ich auch gleich in der Richtung n ableiten können. Das heißt, was ich jetzt hier stehen habe, ist Phi d Psi nach dn df'. Also wie gesagt, ob Ihnen das eingängiger ist als das, was vorher stand, das bleibt Ihnen jetzt überlassen. Aber Fakt ist, ich glaube, bis dahin müssen wir es verstanden haben. Gut. Das heißt, wenn wir uns das jetzt insgesamt anschauen, ich schreibe es nochmal hin, weil ich es gleich nochmal brauche. Ja, ich schreibe es nochmal hin. Dann steht jetzt hier, der Nappler Phi mal Nappler Psi plus Phi Laplace Psi dv' gleich geschlossenes Integral Phi Nappler Psi n df'. Okay, das ist das sogenannte erste Greensche Theorem. Und wenn es ein erstes Greensches Theorem gibt, gibt es garantiert auch ein? Null des Integrals. Okay, gut. Schlechte Leistung heute. Ein zweites Greensches Theorem. So, was macht man beim zweiten Greensches Theorem? Wir wenden den ganzen Kram nochmal an, den wir eben gerade gesagt hatten. Nur das A-Feld, das Phi und das Psi sind ja beliebig, schreibt man jetzt genau umgekehrt. Also als Psi grad Phi. Was passiert? Es passiert nichts anderes, als dass all das, was jetzt hier oben steht, sich gerade bezüglich Phi und Psi vertauscht. Also ihr werdet verstehen, dass ich das nicht nochmal ableite, sondern dass ich das einfach hinschreibe. So, um jetzt ganz ehrlich zu sein, das ist noch nicht das zweite Green'sche Theorem. Das wäre jetzt wirklich zu easy. Das zweite Green'sche Theorem kriegen wir dadurch, dass wir die beiden voneinander abziehen. Was dann hier passiert, ist Folgendes. Hier steht Grad Phi mal Grad Psi, hier steht Grad Psi mal Grad Phi. Wenn wir die beiden voneinander abziehen, gibt das. Jetzt können wir das bringen mit der.
Nicht so viel.
Nicht so viel, genau, das gibt 0. Also es gibt ein Integral, ich schreibe es nochmal explizit hin, mit einer 0 plus Phi Laplace Psi minus Psi Laplace Phi. Ist gleich ein Integral über Phi Nabla Psi minus Psi Nabla Phi. Und das Ganze über N df Strich integriert. Das ist jetzt tatsächlich das zweite Green'sche Theorem. Jo, soweit die Mathematik. Um jetzt da ein bisschen Physik reinzubringen, müssten wir uns überlegen, wie können wir jetzt Phi und Psi, um die beiden Größen geht es ja, um diese beiden skalaren Felder, wie können wir die jetzt irgendwie sinnvoll nutzen mit irgendwelchen physikalischen Aussagen. Aber soweit von der Mathematik her erstmal verstanden. Ne? Das war jetzt deutlich leichter, denke ich, als Helmholtz für ihn. Für das Phi wählen wir einfach ein Potenzial. Also machen wir es jetzt wirklich ganz einfach, dass wir für das Phi halt eben ein Phi setzen. Kleinvieh, Kleinvieh und Großvieh. Ja? Also Kleinvieh macht auch Mist und so weiter. Gut, und für das Psi von R, da wenden wir einfach mal R minus R' an. Also benutzen wir. Das können Sie jetzt interpretieren als 1 durch Betrag des Abstandes. Sie könnten es aber auch interpretieren als Q durch Delta R. Und das Q ist halt eben jetzt per Zufall in unserem Fall eine 1. Also ich habe hier eine Einheitsladung sitzen. Na, dann wäre das etwas wie das Potenzial einer Einheitsladung. Jo. Und was brauchen wir für da oben? Da brauchen wir ja einerseits hier immer wieder Laplace-Operatoren. Das heißt, wir müssen also den Laplace-Operator Operator anwenden auf das Phi. Also genauer gesagt steht ja hier der Laplace-Operator angewendet auf das Kleinphi. Wir haben ja jetzt das Kleinphi gleich dem Großphi gesetzt. Und wenn ich den Laplace-Operator auf das Großphi anwende, jetzt in der Physik, was kommt dann hier hinten dabei raus? Also ich habe ein Potenzial, wende darauf den Laplace-Operator an. Was kommt da in der Physik raus? Die Ladungsdichte. Jo, gestrichene Größen. Deswegen das Rho an der Stelle R'. Noch was? Also je nachdem, welchem System von Einheiten wir uns bewegen, wir schreiben hier noch das 4Pi davor. Und, was auch ganz sinnvoll wäre, noch ein Minuszeichen. Jo, damit hätten wir quasi schon mal definiert, was wir da oben stehen haben wollen. Und hier unten brauchen wir dann noch den Laplace angewendet auf das Psi. Also den Laplace angewendet auf das 1 durch R minus R'. Jetzt sind wir genau bei demselben Thema, was wir vorhin schon mal hatten, was Sie vorhin schon gefragt hatten. Also warum ist der Laplace angewendet auf 1 durch Delta R? Wir verschieben es nochmal. Warum ist das minus 4pi Delta R minus R'? Also wir wenden es nachher an und zeigen es. Ja. Ich habe es schon geregelt? Okay, gut. Dann kann ich nachher etwas lockerer drüber hinweggehen. So, und das wenden wir jetzt einfach an und setzen das alles in dieses zweite Green'sche Theorem hier ein. Ja, dann haben wir möglicherweise oben Fehler gemacht. Das ist jetzt schon weggewischt, gell? Also die... Nee, wir hatten oben bei dem einen Beispiel hatten wir umgestellt. Da hatten wir allerdings den Nabla-Operator umgestellt. Genau. Nee, da macht es keinen Unterschied. Also hier stimmt's. Ich war eben nur am Überlegen, ob wir oben Fehler gemacht hatten. So, also setzen wir mal ein. Das heißt, also wir setzen alles in das zweite Green'sche Theorem jetzt ein. Da haben wir jetzt hier stehen 0, die lassen wir weg, plus Phi. Und dann steht da der Laplace von Psi, das heißt also minus 4pi Delta R minus R'. Und dann kommt da als nächstes ein Plus Psi, also 1 durch R' R minus R'. Und dann kommt hier der Laplace von Phi. Der Laplace von Phi war minus 4pi Rho. An der Stelle R', Integral geht zu und was haben wir, dv', gerade noch so hinten zu erkennen. Und rechte Seite haben wir das Integral über die geschlossene Oberfläche. Also hier steht überall das O und hier steht überall das V noch unten drunter. Über die geschlossene Oberfläche. Und dann steht da hier Phi. Auch wieder. Und dann steht da der Gradient von Psi. Also Gradient von Psi 1 durch Delta R sozusagen. R minus R' Betrag. Minus 1 durch R minus R' Betrag und dann der Gradient von Phi. Von R' und dann N df. So, können wir damit jetzt schon was anfangen? Ja, nicht so ganz. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass dieses R, über das wir ja, also wir integrieren über R', aber dass dieses R auch tatsächlich innerhalb des Volumens liegt. Weil wenn das R außerhalb des Volumens liegt, dann haben wir hier eine Null stehen. Also kann man zwar auch machen, aber wir gehen jetzt mal von dem umgekehrten Fall aus. R ist Element dieses Volumens, was wir betrachten. Und dann steht hier links einfach, hier kommt auch noch ein Strich dran, dann steht links einfach Integral phi 4 Pi Delta dV, also minus 4 Pi mal Phi an der Stelle R. Plus das Integral über den zweiten Term, also minus 4 Pi ziehe ich auch noch raus aus dem Integral, Integral Rho R' R minus R' dV'. Ja, und das ist gleich dem, was jetzt hier steht. Ich habe jetzt keine Lust, das nochmal abzuschreiben. Also es ist einfach dasselbe Integral, was da oben drüber schon steht, das Oberflächenintegral. Ich habe deswegen keine Lust, weil ich es jetzt eh nochmal umsortiere. Und dann haben wir den endgültigen Ausdruck da stehen. Das Phi von R, das ist ja eigentlich das, was wir wissen wollen. Also das Phi an jeder Stelle im Raum stellt sich dann einfach da. Also wir schaufeln diese minus 4 Pi quasi rüber, indem wir durchteilen. Wir schaufeln diesen Ausdruck hier auf die rechte Seite. Dann steht da hier, das ist ein Integral von Rho R minus R Strich Betrag D3 oder DV Strich. Und das ist der Term, wie wir ihn auch vorhin schon mal kennengelernt haben. Ja, also das ist der Term, wie wir ihn üblicherweise in der Elektrodynamik erstmal einführt. Wir schauen uns die Ladungsverteilung im Raum an, integrieren über die, berücksichtigen die Abstände und schon haben wir das Phi von R. So weit, so gut. Aber jetzt haben wir die rechte Seite noch. Da steht nämlich jetzt minus 1 durch 4 Pi, durch dieses minus 4 Pi. Und dann kommt das Integral über die geschlossene Oberfläche. Also Phi Nabla 1 durch R minus R Strich minus 1 durch R minus R Strich Nabla Phi von R Strich und dann N DF. Das heißt, wir haben jetzt außer dem Term, den wir sowieso immer kennen, plötzlich hier noch ein Integral über irgendwelche Oberflächen, die dieses Volumen begrenzen. Und diese Oberflächenintegrale, die sollen jetzt mehr oder weniger genau das realisieren, was wir da drüben als physikalische Aufgabe uns gesetzt hatten. Nämlich, ich habe jetzt hier irgendwelche Oberflächen, in denen ein Potenzial vorgegeben ist. Hier ist jetzt das Potenzial halt eben 0, aber ich könnte ja auch irgendein Phi 0 halt eben reinschreiben. Ja, ich könnte das ja hier mit einer Batterie versehen und könnte jetzt hier überall 6 Volt anlegen oder so. Das heißt also, die Potenziale und sogar die E-Felder, warum haben wir die E-Felder drin? Weil ja hier auch der Gradient von dem Phi drin steckt. Und sogar die E-Felder auf diesen Oberflächen, die können wir jetzt mit Hilfe dieses Oberflächenintegrals berücksichtigen. Und können dann hoffen, wenn wir das also jetzt irgendwie berücksichtigt haben, und das, den ersten Term, den wir sowieso immer nehmen würden, dass wir dann das tatsächliche Phi an dieser Stelle rausbekommen. Wir sehen dann auch, was dieses Oberflächenintegral eigentlich bewerkstelligen muss. Ich hatte ja vorhin gesagt, okay, wir nehmen uns den Ginhammer Spargel vor und am Ginhammer Spargel haben wir ein Phi gleich 0. Wenn wir jetzt nur die Ladungsverteilung nehmen würden, hätten wir irgendein anderes Phi hier an der Stelle. Das heißt, das Oberflächenintegral muss man beim Ginhammer Spargel genau das eliminieren, was von hier vorne eigentlich ankommen würde. Und wenn ich jetzt irgendwas anderes nehme, nehmen wir an, das wäre die Paulskirche und an die hätte jemand eine gigantische Batterie dran gelegt mit einem Potenzial Phi 0. Dann muss halt eben dieses Oberflächenintegral es irgendwie schaffen, dass dieses Rho-Integral auf ein Phi-Null-Potential gehoben wird. Also mit Hilfe dieses Oberflächenintegrals werden wir all das berücksichtigen und auch wieder verbessern, was halt eben vorne aus dem Roh heraus selbst falsch läuft. Klar, von der Denke her. Inzwischen habe ich, glaube ich, ein paar abgehängt. Oder ist es einfach zu einfach? Wie das dann tatsächlich in der Praxis aussieht, da werden wir ein paar Beispiele rechnen, aber jetzt erstmal nur vom roten Faden her. Wer braucht noch mal eine Erläuterung? Machen wir es ganz offen. Wobei, also können Sie es artikulieren, was noch unklar ist?
So die rechte Tafel.
Die rechte Tafel. Okay. Nee, Quatsch, da nicht. Da hier. Ja. Jetzt stimmen auch die Vorzeichen alle. Dankeschön, das war eine wichtige Bemerkung nochmal. War es das, was jetzt irgendwie falsch war oder unklar war? Ja, ist ja gut. Also ich habe jetzt einfach nur dieses zweite Green'sche Theorem genommen. Und habe jetzt einfach die Größen Phi und Psi an der Stelle eingesetzt. Also für das Phi, das Großphi. Für den Laplace Psi, den hatten wir hier unten ausgerechnet als 4Pi Delta. 4Pi Delta. Jetzt lassen wir die Vorzeichen mal weg. Dann kommt jetzt hier das Psi mal Laplace Phi. Also Psi ist 1 durch Delta R. Und der Laplace Phi, haben wir ja gesagt, das ist der minus 4Pi Rho. Und dann haben wir hier das Groß Phi für das Klein Phi eingesetzt. Das Psi wird ja 1 zur Stelle der R. Und dann halt eben umgekehrt 1 zur Stelle der R mal Laplace Phi. Das hier haben wir ausgewertet. Das gab einfach dieses minus 4 Pi Phi, weil ja die Delta-Funktion nichts anderes macht, als dieses Phi an der Stelle R heraus zu projizieren. Und dann stand hier, nachdem wir jetzt das Vorzeichen auch noch geklärt haben, minus minus 4pi, also plus 4pi und dann das Integral rho durch Delta R. Das ist immer noch gleich dem, was jetzt hier steht. Also hier stehen eigentlich ganz viele Punkte zwischendrin. Und jetzt habe ich dieses Phi auf die eine Seite geschaufelt und den Rest auf die andere Seite und habe noch durch 4pi geteilt. Also steht jetzt hier Phi geteilt durch minus 4pi, also fliegt das Ding hier weg. Und wenn ich das rüberschaufel auf die andere Seite, steht jetzt hier auf der anderen Seite minus 4pi geteilt durch minus 4pi, geht also das 4pi weg. Achso, da bin ich erst. Das 4pi geht weg, mal rho durch Delta R, mal dv'. Und dann steht immer noch dieses Integral von da nach da, aber geteilt durch minus 1 durch 4pi. Also weiter bin ich im Augenblick noch gar nicht. Okay? Ja. Gut. So, dann hören wir jetzt heute ein bisschen früher auf, weil wir schreiben nämlich jetzt eine unangekündigte schriftliche Klausur. Ja? Und die wird der Kollege da durchführen. Also, um die Spannung wegzunehmen, Evaluierung.